Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier wieder beim Zollcast bei einer neuen Interviewfolge. Und ich muss zugeben, ich bin diesmal ziemlich aufgeregt. Das ist mein erstes Interview zu dritt. Das haben wir vorher auch noch nie gemacht. Und wir haben uns jetzt im Vorgespräch auch schon ordentlich gestritten, wer hier wann dran ist und wie wir das alles organisieren wollen. Aber ich hoffe, wir sind auf einen guten Nenner gekommen. Ich habe hier den Flo und den Jojo bei mir. Hallo erstmal an euch beiden.
Hi Christoph.
Hallo.
Es ist wirklich schön, dass wir zusammengefunden haben. Ihr seid beide von der Firma Computoi, über die wir auch in diesem Interview sprechen wollen. Aber erstmal vorab, bevor wir das ganze Fäkalthema auch wirklich angehen, würde ich euch mal bitten, dass ihr euch den Hörerinnen und Hörern ganz kurz vorstellt. Und wir fangen da einfach mal mit dem Flo an. Flo, wer bist du eigentlich? Wie bist du zu Computoi gekommen und was machst du denn da eigentlich?
Hi, ich bin der Flo. Ich wohne in München. Ich habe den Max, meinen Kollegen und guten Freund, im Geografiestudium hier in München kennengelernt. Und genau, die Freundschaft ist eigentlich immer da gewesen. Und wir haben schon länger mal überlegt, hey, wir sollten mal aus unseren Angestelltenjobs rauskommen, um ein bisschen tiefer in eine Arbeitswelt einzusteigen. Und dann hat der Max zufälligerweise für seine Hochzeit eine Komposttoilette gesucht, weil er auf einer schönen Streuobstwiese geheiratet hat und wollte natürlich keine Chemietoilette dort stehen haben. Und somit hat er den Jojo in der Schweiz kontaktiert. Und dann kam es dazu, dass einfach die Liefermodalitäten erstens als Nicht-EU-Land in der Schweiz und nach Deutschland schwierig wären. Und der Jojo meinte aber, hey, er hat in München auch super viele Anfragen. Hättet ihr nicht Lust, das zu machen? Und Max und ich waren gleich begeistert, sind dann mal in die Schweiz gereist, haben Jojo besucht, haben Computoi angeguckt. Ja, und das eine hat zum anderen geführt. Und jetzt sind Max und ich eine Co-Geschäftsführung hier bei Computoi Deutschland und versuchen zusammen auch mit Jojo und den Schweizer Kollegen den Markt hier in Deutschland einfach ein bisschen breiter auszufahren.
Das finde ich schon ziemlich abgefahren. Ein Kennenlernen über eine Hochzeit und über die Frage, wie kriegt man dort eine Komposttoilette hin, das ist schon ziemlich cool. Und seither bist du sozusagen dabei geblieben. Und du hast jetzt gesagt, aber der Jojo mit Computoi in der Schweiz, der war also zuerst da. Deswegen jetzt die Frage an dich, Jojo, wer bist du denn eigentlich? Und was hat dich in diesen, möchte ich mal sagen, doch ganz besonderen Beruf getrieben?
Hallo zusammen. Ich bin der Jojo. Passt auf, wenn ihr bei Computoi eine Anfrage startet, vielleicht habt ihr dann ein neues Geschäftsmodell an der Backe. Ich bin aus der Schweiz, aus Zürich. Ich habe eigentlich in meiner Jugend mich nur um Freestyle-Sport, Skateboard und Snowboard gekümmert und ziemlich viel Spaß gehabt. Da ist sehr viel Spaß im Vordergrund gestanden. Und irgendwann dachte ich, hey, ich will eigentlich, wenn es geht, meinen Lebensunterhalt auch mit was Sinnvollem verdienen, sozusagen. Und irgendwann ist uns dann die Idee gekommen mit den Komposttoiletten. Und dann haben wir ganz klein gestartet und jetzt sogar schon ein Ableger in Deutschland.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also sozusagen aus der Schweiz heraus nach Deutschland expandiert. Das ist sicherlich auch was Besonderes, ja, muss man sagen. Ne? Und schön, dass es aber soweit geklappt hat. Und die Hörerinnen und Hörer sind jetzt schon ungefähr auf der richtigen Spur. Ne? Die wissen jetzt schon, worauf es hinausläuft. Wir werden heute natürlich auch über Computoi reden. Wir werden über Komposttoiletten reden. Und wir werden aber als Überthema natürlich über menschliche Fäkalien reden. Und das ist ein Thema, was wir hier im Zollcast, im ersten und einzigen bodenkundlichen Podcast im deutschsprachigen Raum, noch gar nicht beackert haben. Und ich bin immer ein Freund davon, dass man erstmal allgemein anfängt. Und allgemein heißt in diesem Kontext, dass wir uns mal über das Verhältnis der Menschen zu ihren Exkrementen unterhalten können. Wie würdet ihr denn dieses Verhältnis beschreiben? Und ganz ehrlich, Frage geht vielleicht an dich, Jojo. Wie kommt man auf die Idee, vor diesem Hintergrund ein Unternehmen zu gründen?
Ja, Scheiße ist in dem Sinne schon ein ziemlich krasses Tabuthema, was schon, wenn man sich damit etwas tiefer auseinandersetzt, irgendwie auch komisch ist, oder? Weil wenn man sich anschaut, alle Wildtiere auf der ganzen Welt, die scheißen einfach auf den Boden und trotzdem ist die ganze Welt nicht verschissen. Ich sag's mal so, oder? Also da passiert was. Das wird, ich sage jetzt mal, automatisch von der Natur umgewandelt. Das ist von der Natur so vorgesehen. Und es hat schon auch einen Hintergrund natürlich, warum das bei uns so ist. Und das hat natürlich einerseits mit dem Geruch zu tun, aber andererseits auch aus alten Geschichten, sage ich jetzt mal, was viel mit Seuchen zum Beispiel zu tun hat, dass natürlich, also wo das Wasser verschmutzt worden ist mit Fäkalien und das Wasser wurde dann weiterverwendet und das ist natürlich gar nicht gut, oder? Also durch das Wasser sind eigentlich die Bakterien verteilt worden, Seuchen verbreitet und damit, als quasi die Hygienerevolution gekommen ist, wurde eigentlich die Scheiße so weit weg wie möglich gebracht, oder? Vorher war ja das noch ein normaler Rohstoff. Also ich weiß, in Zürich gibt es einen Historiker, der hat das Ganze aufgearbeitet, wie das früher war. Und früher haben wirklich die Bauern, den Leuten, welche die Scheiße aus der Stadt rausgetragen haben, bezahlt, für das sie den Mist gebracht haben. Und es gibt auch einen lustigen Vertrag noch, der hat mir einen Vertrag, wie sagt man, gezeigt von einer Anstellung von einem Lehrer. Und bei dem war ein Lohnbestandteil vom Lehrer war eigentlich, dass er die Inhalte der Toilette von der Schule halt in seinem Garten verwenden durfte, oder? Also früher hat man, das ist ja noch nicht mal so lange her, oder? Jetzt vielleicht 150 Jahre her, da war der Inhalt aus der Toilette wirklich noch ein Wertstoff. Und erst später ist das dann eigentlich so zum Tabuthema geworden. Und jetzt sind wir eigentlich wieder so weit, wo sich die Menschen so ein bisschen oder ziemlich stark damit beschäftigen müssen, hey, wie gehen wir mit den Ressourcen um? Und da merkt man schon, hey, wertvolle Ressourcen mit sauberem Trinkwasser wegzuspülen, um danach energieaufwendig das Wasser wieder zu reinigen, das ist vielleicht nicht die beste Lösung.
Ja, es ist ein hochaktuelles Thema. Das ist auch der Grund, warum wir hier zusammengefunden haben und eine interessante Perspektive, die du jetzt aufgemacht hast. Ich gebe die Frage auch mal gerne an Flo nochmal an der Stelle. Flo, du hast gesagt, du hast Geografie studiert. Ich wette, du hattest zur Scheiße, wie wir es jetzt schon das Wording gebraucht haben, auch ein etwas schwieriges Verhältnis, so wie das alle Menschen haben. Wie hat sich das bei dir gewandelt?
Ist eine gute Frage. Wandeln ist natürlich so ein Thema. Ich würde sagen, ich hatte jetzt eigentlich kein spezielles Verhältnis dazu. Ich habe jetzt weder den großen Ekel verspürt noch die große Zuneigung dazu. Ich glaube einfach, dass man da irgendwie sozialisiert ist, wie es einfach ist. Und ich meine, aktuell, wir haben eine Kanalbindungspflicht in Deutschland, wir sind alle an der Wassertoilette angeschlossen. Wir machen in unsere Toilette und die Scheiße ist mit einem Spülgang so weit und so geruchslos und unsichtbar weg für einen, ohne dass man sich damit befasst. So, und deswegen denkt eigentlich der Mensch heute aktuell nicht groß drüber nach. Aber wenn man dann später halt drüber nachdenkt, ja, Moment mal, wie viel Trinkwasser, verbrauche ich eigentlich gerade mit diesem Spülgang? Was für eine Wasserführung müssen wir in unseren Kanalnetzen haben, um diese ganze Scheiße in den Klärweg zu bringen? Dann ist es natürlich schon ein Thema, wo man sagt, okay, in der Scheiße sind so viele Wertstoffe, die sollte man vielleicht vernünftig in einem Kreislauf führen, bevor man sie mit Schwermetallen aus der Industrie, anderen Schadstoffen in der Kanalisation einfach vermischt, um dann am Ende einen Klärschlamm zu haben, der vielleicht auch die Wertstoffe noch enthält, aber halt auch nebenzu diese Schwermetalle und eine hohe Medikamentenbelastung einfach beinhaltet.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und da steigen wir jetzt auch gleich mal so in die feinstoffliche Ebene sozusagen ein, ne? Interessiert mich als alter Chemielehrer natürlich auch sehr. Wir gehen ja alle täglich auf Toilette und sehen eben, was wird dort produziert. Aber aus stofflicher Sicht, was scheiden wir denn da eigentlich aus? Ja, Jojo, du hast schon gesagt, natürlich, der Ekel in der heutigen Gesellschaft, der kommt natürlich auch daher, dass es ein bestimmter Geruch damit verbunden ist. Das heißt, es sind irgendwie sicherlich auch leichtflüchtige Stoffe dabei, ne, die sich schön in der Raumluft verteilen. Aber was ist das aus chemischer Perspektive?
Am Ende ist eigentlich der Hauptbestandteil ist Wasser und dann organische Stoffe. Und die organischen Stoffe, die bestehen aus Stickstoff, Phosphor, Kalium, Kohlenstoff, Calcium und ja, das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Und das halt in verschiedensten prozentualen Anteilen.
Hängt sicherlich sehr von der Ernährung ab der Menschen, oder?
Genau, ja, das natürlich auch.
Also ich sehe das immer noch ganz gern, ich sage jetzt mal ein bisschen von der naturromantischen Seite. Ich bin ja kein Wissenschaftler in dem Sinne, aber ich finde das ganz spannend. Wir haben ja eigentlich im Darm so ein ganzes Mikrobiom, das uns hilft, Nährstoffe aufzunehmen im Körper und natürlich auch Krankheitserreger wieder wegzubringen. Und der Boden hat das eben auch. Und das ist ja auch irgendwie schön, eben das Zusammenspiel, dass wir eben auch Mikroorganismen ausscheiden, die wir selber brauchen in unserem Körper, aber die dann auch wieder Humus bilden, die ja dann wieder unserer Pflanze Nahrung geben, die wir wieder zum Essen brauchen, oder? Also einfach der ganze Kreislauf der Natur hat eben auch mit uns zu tun. Und das ist vielleicht auch noch eine schöne Anekdote zu dem Tabuthema. Das Erste, was ein Kind selber produziert, ist sein Kackhaufen. Das ist auch etwas, worauf wir eigentlich stolz sein können. Wir sind auch Produzenten, wir produzieren Nährstoffe. Das finde ich immer ganz schön, weil in der Welt eben wir sprechen so viel von CO2-Ausstoß zum Beispiel. Wenn du atmest, dann bist du ja schon ein, wie soll ich dem sagen, Sündiger. Aber wir sind eben nicht nur schlecht, wir Menschen, wir sind eben auch gut. Wir können eben auch etwas beitragen, nämlich zum Humusaufbau, wenn wir uns richtig verhalten und eben das Material nicht aus dem Auge, aus dem Sinn einfach wegspülen, sondern eben was Sinnvolles damit machen.
Ich will das aus bodenkundlicher Sicht natürlich auch unterstützen, ja. Also das, was Flo jetzt aufgezählt hat, tatsächlich an Pflanzennährstoffen, die in Fäkalien enthalten sind, ne, da sind die essentiellen Pflanzennährstoffe NPK, Stickstoff, Phosphor und Kalium mit dabei, ne. Du hast noch einige weitere aufgezählt, zum Beispiel Calcium. Das ist schon ziemlich abgefahren. Jetzt muss ich allerdings sagen, Flo, du hast es ja auch angesprochen, wir spülen irgendwann runter, dann ist das Ganze aus den Augen, aus dem Sinn. Es landet irgendwie in der Kanalisation. So, wenn ich aus bodenkundlicher Sicht jetzt an Klärschlamm denke, das Klärschlamm steht für mich am Ende eines gewissen Prozesses, ne? Dann ist Klärschlamm natürlich bei mir gedanklich auch assoziiert mit Schwermetallen beispielsweise. Was passiert eigentlich mit den Fäkalien, wenn sie entsprechend bei uns im Badezimmer runtergespült werden in den Städten? Und wie kommt es dazu, dass dieser Klärschlamm, der ja augenscheinlich nicht nur aus menschlichen Fäkalien zu bestehen scheint, dann auch mit Schwermetallen angereichert ist? Was passiert da dazwischen?
Naja, in der Kanalisation kommt ja quasi das gesamte Abwasser an und dann haben wir aktuell 3 Klärstufen. Die Diskussion aktuell in Deutschland ist, dass es schon auf 4 Klärstufen gehen soll und eine feinbiologische Klärstufe quasi mit dazukommen soll. Die aktuellen 3 Klärstufen, das sind die ersten beiden eher relativ mechanisch, da werden die ganzen Feststoffe, die ersten werden ausgesiebt. Und in der restlichen, die ist dann schon teilbiologisch, die letzte Klärstufe. Aber da sackt dann der Klärschlamm quasi nach unten ab, der wird abgelagert und da ist natürlich alles enthalten. Da ist eben NPK enthalten, da ist aber auch eben im Klärwasser auch zum Beispiel die Medikamentenrückstände. Das ist die Diskussion, die wird auch im Klärwasser viel in die Flüsse eingeleitet. Da können wir ja später dann noch drauf gehen, was das für Ursachen hat, aber Es ist halt das Problem, dass wir in dem Klärschlamm einfach vor allem die Schwermetalle haben und auch eine hohe Anzahl an Medikamentenrückständen. Genau.
Ja. Wo ist denn da, beziehungsweise die Medikamentenrückstände, finden wir die eher in den Festfäkalien oder im Urin oder in beiden? Wie ist das auch?
Die finden wir eher im Urin tatsächlich, aber auch in den Festfäkalien.
Ah ja, das ist zum Beispiel auch was ich noch nicht wusste und ja vielleicht auch eine Perspektive, die wir dann gleich noch eröffnen, wenn wir uns über Komposttoiletten unterhalten. Aber jetzt haben wir sozusagen den stofflichen Einstieg in die Thematik einmal gemacht. Wir wissen grob, was mit Fäkalien passiert in Städten. Allerdings jetzt kommt erstmal Kompotoi ins Spiel. Kompotoi ist ein Unternehmen, was unter anderem Komposttoiletten selbst produziert, vermietet, allerdings auch verkauft, wenn ich das richtig sehe. Und ihr macht natürlich auch eine ganze Menge Bildungsarbeit, deswegen seid ihr auch hier. Wie ist ein Kompotoi eigentlich entstanden? Wo kam denn die Idee her? Und inwiefern unterscheidet sich Kompotoi eigentlich von anderen mobilen Toilettenlösungen? Mir fällt da so dieses typische Baustellen-WC ein mit dem großen D. Was ist da der Unterschied?
Okay, also die Entstehungsgeschichte, das ist schon eine längere Geschichte. Ich probiere es mal kurz zusammenzufassen. Eben, ich habe quasi bei meiner Neuorientierung aus dem Freestyle-Sport heraus mich sehr stark ehrenamtlich engagiert, vor allem in der Entwicklungshilfe. Und da ist ja Hilfe zur Selbsthilfe immer ein großes Thema. Und dadurch bin ich auf die Permakultur gestoßen. Und in der Permakultur ist es ja auch ganz wichtig, die Ressourcen eben richtig wieder einzusetzen. Und da habe ich eigentlich meine erste Komposttoilette gebaut. Und dann tatsächlich im Einsatz im Ausland war ich dann quasi hinter einer Komposttoilette und habe da quasi die Erde bestaunt, die da hinten rauskommt, was eben die beste Erde weit und breit war. Und das hat mich mega beeindruckt. Und als ich wieder zurück war in der Schweiz, gehe ich halt an eine Veranstaltung und an der Veranstaltung muss ich dann mal Pipi und stehe dann vor so einer blauen Plastik-Chemietoilette und denke mir einfach, hey, das kann es doch nicht sein. Niemand mag auf so eine Toilette gehen und trotzdem gibt es unzählige davon. Und schlussendlich sammeln die ja eigentlich die sehr rohen Rohstoffe ein und geben sie dann vor der Abwasserreinigungsanlage ins Abwasser. Und diese Nährstoffe, die eben da drin sind, die sind ja im Wasser eben Schadstoffe. Also probiert die Kläranlage dann die Nährstoffe energieaufwendig wieder da rauszufiltern und das ja gleichzeitig importieren wir künstlich hergestellten Dünger. Das ist doch einfach Quatsch. Und so ist eigentlich die Idee entstanden und ich habe das dann ein bisschen rumerzählt in meinem Freundeskreis und dann ging es nicht lange, habe ich meinen Geschäftspartner aus der Schweiz kennengelernt, der damals gerade im Studium war zum Umweltingenieur und der hat gesagt, ja klar, ich habe das gelernt in der Schule, das wäre super, wir könnten die Nährstoffe zurückgewinnen. Und ein anderer Freund hat dann erzählt, ja, ich mache da ein großes Fest und wir brauchen mobile Toiletten und wenn ihr da was Besseres anbietet, würden wir das sofort buchen. Und so haben wir dann eigentlich die erste Kabine gebaut, weil wir quasi schon den ersten Auftrag hatten, bevor wir überhaupt etwas gebaut haben. So ist das entstanden, 2012, genau.
Und wie jetzt auch, wir müssen unbedingt mal über die Optik sprechen. Also wir reden hier nicht über Plastetoiletten, wie man das von Festivals kennt oder so, sondern das sind ja richtig gemütliche Kabinen, die ihr anbietet.
Genau, also das war für uns, als wir das Projekt quasi angegangen sind, haben wir gesagt, okay, wir wollen uns ja stark unterscheiden von den klassischen mobilen Toilettenanbietern. Und einerseits machen wir das ideologisch, indem dass wir sagen, hey, wir wollen die Nährstoffe recyceln. Das ist quasi der Grund auch, warum es unsere Firma gibt. Aber damit wir uns halt noch mehr unterscheiden können, haben wir uns gesagt, hey, das muss den Leuten ja auch, wie soll ich sagen, Spaß machen oder die müssen sich doch auch wohlfühlen auf so einer Toilette. Und da ist uns quasi eben das Design und auch das Material, mit dem wir arbeiten, dass wir das aus Holz machen, dass es halt gemütlich ist und wir Schweizer sagen heimelig. Ja, dass man sich da wirklich wohlfühlen kann, wenn man sein Geschäft verrichtet.
Ja, das sind Holzkabinen, richtig, richtig urig, sagt man hier im Sächsischen sozusagen, ne? Also es hat tatsächlich so, naja, den Charme eines Außenklos, ja, auch mit diesem herzförmigen Loch drin, ne? Tatsächlich, wie viele unterschiedliche Kabinen bietet ihr denn da zum jetzigen Zeitpunkt an?
Also Kabinen haben wir im Prinzip drei verschiedene Modelle. Wir haben ja das Compotoy Classic, einfach das Modell, das wir am meisten einsetzen. Dann gibt es eine barrierefreie Version und ein klassisches Urinal, das vor allem an größeren Veranstaltungen in den Einsatz kommt. Und dann haben wir zusätzlich noch das Handwaschbecken. Genau, und ich sage jetzt vielleicht gleich noch die Einsatzgebiete. Wir haben wirklich sehr viele Gemeinden, die unsere Compotoys buchen, viel für Spielplätze oder öffentliche Plätze, auch sehr tourismuslastig sind wir stark an vielen Badeseen oder Ausgangsstellen für Wanderungen, Feuerstellen und so weiter. Da sind wir sehr stark, aber auch im Bereich von kleinen Veranstaltungen, eben wie wir schon gehört haben, Hochzeiten ist natürlich der Klassiker, aber auch größere Dinge machen wir, Sportanlässe und so weiter. Da ist es natürlich sehr beliebt.
Das finde ich, oder das glaube ich in erster Linie mal. Also wenn ich die Option als Veranstalter hätte, mir ein konventionelles Plastikklo dorthin zu stellen oder eine von euren Kabinen, dann wäre auch meine Wahl klar. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Aber Compotoy ist ja mehr als das, ne? Ihr produziert nicht nur diese Kabinen, vermietet und verkauft sie, sondern wie gesagt, ihr setzt euch eben auch für eine nachhaltige Nutzung und Aufbereitung von Fäkalien ein. Das gehört auch dazu. Ihr macht eine ganze Menge Bildungsarbeit in diesem Unternehmen. Darüber sind wir auch auf euch aufmerksam geworden und deswegen jetzt die Frage, okay, wir sind auf Toilette gegangen, von mir aus auch auf so eine Komposttoilette von euch. Wie lassen sich die Fäkalien eigentlich im Nachgang nutzen? Welche Aufbereitung braucht es? Wie werden die Fäkalien dort aufgefangen? Könnt ihr dazu vielleicht mal ein paar Sachen sagen?
Das mache ich natürlich sehr gerne. Es gibt interessanterweise ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man das verarbeiten kann. Und es kommt natürlich darauf an, wo das man ist, was man zur Verfügung hat und auch von welchen Mengen man spricht, oder? Also wir versuchen eigentlich immer eine kontrollierte Heißrotte zu machen bei unseren Kompostierungspartnern. Also wir machen das nicht selber. Wir geben das extern. Die haben quasi die Infrastruktur, das zu tun. Aber es gibt ja auch Modelle, die etwas langsamer kompostieren, eben nicht mit Hitze, die dann selber kompostieren. Und es gibt auch Modelle, die mit Würmer zum Beispiel kompostieren. Es gibt auch Projekte, die mit Biogas arbeiten. Da gibt es wirklich ganz verschiedene Methoden, wie man damit, wie man das eigentlich wieder in Wert setzen kann, das Material.
Und die Fäkalien aber in euren Toiletten direkt, die werden schon mit Sägespänen erstmal aufgefangen, ne? Also das ist sozusagen eine Mischung fäkal, fest, flüssig zusammen mit Sägespänen. Das ist das Ausgangsmaterial.
Ja, richtig. Also wir sagen Einstreu, weil es ist nicht immer unbedingt Hobelspäne. Hobelspäne sind ja auch nicht ganz leicht zum Kompostieren. Da kann man auch andere Materialien nehmen, wie ich sage jetzt, das klassische Kleintiereinstreu, zum Beispiel Strohhäcksel, Hanfeinstreu und so weiter. Das spielt da gar nicht so eine Rolle, aber es ist ganz gut, dass du das ansprichst, weil ich sage immer, das Einstreu hat eben ganz viele Funktionen. Es klingt ja so einfach, oder? Man tut ein bisschen Hobelspäne drüber und dann sieht der Nächste nicht, was der Vorletzte gemacht hat. Das ist natürlich schon mal die Funktion vom Sichtschutz, aber es gibt eben weitere Funktionen. Eine weitere Funktion ist nämlich, dass der Urin so nicht an die Oberfläche kommt, oder? Gerade beim Compotoy wird nur ein Teil vom Urin wirklich getrennt vom Urinal und der andere landet auch im Mixed-Behälter, sagen wir dem, wo halt beides drin landet. Und da kann man mit Hobelspänen eigentlich verhindern, dass der Urin an die Oberfläche kommt Weil wenn der Urin an die Oberfläche kommt, dann reagiert er mit dem Sauerstoff und dann entsteht Ammoniak. Und das wollen wir nicht. Ammoniak ist ja im Prinzip ein Umweltgift und das ist quasi der Stickstoff, der ausgast. Also wir verlieren Wertstoff auf negative Weise. Das wollen wir nicht. Das können wir auch mit den Hobelspänen verhindern. Also es ist Sicht und Geruchsschutz, auch die Feststoffe. Da bringe ich gerne das Beispiel von einer Kuhweide. Wenn du über eine Kuhweide gehst, dann stinkt ja nicht jeder Kuhfladen von Weitem. Aber wenn du in einen reinstehst, dann geht quasi die Oberfläche auf und dann beginnt es zu riechen. Und durch dass wir auch das große Geschäft mit Einstreu abdecken, geht die Oberfläche halt sofort zu und dann ist das dann auch geruchsfrei. Das ist eine weitere Wirkung. Dann die dritte Wirkung ist eigentlich, dass es Strukturmaterial gibt, oder? Damit eben auch Sauerstoff dann auch in der Kompostierung besser um das Material rumkommt. Das ist sehr wichtig. Sauerstoff ist in den meisten Kompostierungsanlagen sehr wichtig, dass da genug Sauerstoff dazukommt. Und weil wir im Urin ja sehr viel Stickstoff haben und das Verhältnis Stickstoff-Kohlenstoff in Kompostierungsverfahren auch stimmen muss, ist das eben dort auch noch ein Vorteil. Also so viele Funktionen hat der Einstreu. Und deshalb ist das ganz wichtig, dass der bei unserer Toilette eben eingesetzt wird.
Ich kann das aus meiner Alltagserfahrung übrigens auch nur bestätigen. Ja, das ist ja mittlerweile auch ein bisschen ein Trend geworden, gerade so in Kleingartenanlagen. Ich wohne in Leipzig. Leipzig ist definitiv eine Kleingartenstadt. Die hat ja die Schreberkultur auch ihren Anfang genommen. Und ich sehe viel mehr Kleingärtnerinnen und Kleingärtner, die sich jetzt eben so eine Komposttoilette, kleinere Variante, keine Kabine, ne, eben mit Sägespänen in dem Fall hinstellen. Und das ist wirklich genau das, was du gesagt hast. Ne? Es ist ein Sichtschutz. Das ist ein Geruchsschutz, ne? Und ihr habt aber sozusagen, weil eben die Fäkalien im Anschluss noch aufbereitet, kompostiert werden, dann noch weitere Funktionen, diese Einstreu, die ihr verwendet, die hast du jetzt gerade herausgearbeitet. Das heißt, letztlich Einstreu zusammen mit Fäkalien wird dann in eine Kompostieranlage verbracht, wird dort kompostiert. Wie lassen sich die Fäkalien dann im Anschluss eigentlich nutzen? Also was wird mit dem kompostierten Material dann eigentlich gemacht?
Gut, jetzt kommen wir natürlich auf die rechtliche Komponente, oder?
Ja, ja.
Im Prinzip, und da ist es in der Schweiz vielleicht noch ein bisschen einfacher als in Deutschland, aber leider auch nicht geregelt, oder? Bei uns, also es ist grundsätzlich so, wir nennen das ja Inhalte aus Trockentoiletten, was wir sammeln. Und dieser Rohstoff hat es bisher eigentlich gar nicht gegeben, oder? Es ist ja nie jemand gekommen und hat gesagt, ich habe jetzt eine Mulde mit Inhalt aus Trockentoilette, bevor wir nicht damit angefangen haben. Und deshalb ist es immer ein bisschen schwierig, wie ist das zu klassifizieren. Und in der Schweiz haben wir Glück, weil es gibt das nicht und es ist auch nicht festgelegt, als was das es gilt. Und somit befinden wir uns halt in einem relativ großen Graubereich und können kompostieren, aber es ist halt nicht, ich sage jetzt mal, in einem Weg ganz klar geregelt, wie man das tun soll. Und da arbeiten wir ja sehr stark dran. Wir haben ja vor 2,5 Jahren in der Schweiz den Verband Walu gegründet. Und das ist wirklich mega spannend, wie da jetzt die ganzen Interessensgruppen zusammenkommen. Also da sind Architekten dabei, da sind Forscher dabei, da sind Bauern dabei, die wirklich eigentlich die Nährstoffe wieder zurück in den Boden bringen wollen. Und da hatten wir jetzt schon wirklich sehr gute Geschichten machen können. Also ich sage jetzt mal, politisch konnten wir das Thema auf den Tisch bringen. Und da ist also sehr stark etwas in Bewegung. Und das Gleiche ist eigentlich in Deutschland. Und da kann vielleicht Flo ein bisschen mehr darüber sagen.
Genau. In Deutschland ist das Ganze bürokratisch ein bisschen geregelter, was es aber für uns jetzt nicht einfacher macht gleichzeitig. Das ist natürlich genau das Thema. Wie fange ich an? Also in Deutschland geht es eigentlich darum, in der Verwertung oder im Endeffekt haben wir einen Rohstoff, dann kommt die Behandlung, die Hygiene, das Inverkehrbringen und die Anwendung rechtlich. Und der Rohstoff und die Behandlung und die Hygiene, also die Hygienisierung, das belangt noch dem Abfallrecht, beziehungsweise in dem Fall dem Abwasserrecht. Und das Inverkehrbringen und die Anwendung, das würde das Düngerecht, also die Düngemittelverordnung, die deutsche, betreffen. Und da ist genau das Problem. Also wir müssen die Inhalte aus Trockentoilette, die müssen als Bioabfall deklariert werden oder sollten. Das ist gar nicht die größte Hürde, sondern die größte Hürde ist das Düngerecht. Das Düngerecht steht aktuell noch im Weg, dass es, dass wir an dem Stand sind, dass wir sagen, okay, wir haben einen sicheren Dünger hergestellt aus Inhalt aus Trockentoiletten, den wir quasi wieder ausbringen können. Da gibt es in Eberswalde das Projekt Zirkulierbar und das macht ein Mitbewerber von uns, die Firma Finizio auch. Die haben die erste Pilotanlage in Deutschland, in der Inhalt aus Trockentoiletten kompostiert wird und das nach einem ziemlich guten genormten Verfahren und da gibt es auch schon erste Ergebnisse mit Feldversuchen, da wurde ein Weißkohlfeld gemacht und solche Geschichten. Im Endeffekt von der Art und Weise, es wird der Inhalt aus Trockentoiletten angeliefert, es kommt in den Hygienisierungscontainer, dort erreicht es eine gewisse Temperatur, um schädliche Stoffe inaktiv zu stellen und dann geht's in die Kompostierung. Und da haben wir, da ist es dann auch genau, wir brauchen Grünschnitt, wir müssen Sauerstoff reinbringen, damit eine gewisse Hitze entstehen kann. Und dann wird das Ganze gesiebt, um von externen Verunreinigungen zu klären und nach, ich glaube, knapp 3 Monaten kommt man eigentlich schon auf ein ziemlich gutes Ergebnis. Und dieser Weißkohlfeldversuch und solche Geschichten, die kann man auch, das Projekt zirkulierbar.org, kann man es auch online auf jeden Fall angucken, wer da Interesse hat. Und das ist das Pendant zum Walou in der Schweiz, ist in Deutschland der Netzern. Das ist das Netzwerk für nachhaltige Sanitärsysteme.
Das ist sehr, sehr interessant. Vielen Dank für diese beiden Perspektiven. Also ich fasse zusammen, in der Schweiz ist sozusagen nichts reguliert oder sehr, sehr wenig. Ja. Und in Deutschland, wie wir das gewohnt sind, stehen geltende Verordnungen dem Ganzen möglicherweise ein Stück weit im Weg, aber es gibt erste Pilotprojekte. Das ist sehr, sehr interessant. Okay, jetzt frage ich mich natürlich gerade Düngemittelverordnung. Die Düngemittelverordnung beispielsweise hat ja nun mal auch den Zweck, schädliche stoffliche Einträge beispielsweise von landwirtschaftlichen Nutzflächen fernzuhalten, dann auch von den nachgeordneten Sphären, beispielsweise vom Grundwasser. Welche Risiken gibt es denn eigentlich bei der Nutzung von Fäkalien als Düngemittel? Also was hat da der Gesetzgeber irgendwas im Auge? Was ist denn da schädlich? Stichwort Medikamentenrückstände etc. Und wie kann man diese Risiken minimieren oder vielleicht sogar ganz beseitigen?
Da kann ich gerne was dazu sagen. Also klar gibt es gewisse Risiken, das haben wir ja eigentlich schon angesprochen. Früher wurden ja eben die Krankmacher quasi über die Fäkalien ins Wasser dann wieder zum Menschen gebracht und da muss schon Vorsicht walten, oder? Was aber ganz spannend ist, ist eigentlich, dass die bei der Kompostierung über die Hitze die Pathogene eigentlich sehr schnell abgetötet werden können. Also die Krankheitserreger sind eigentlich nicht das Problem jetzt im Kompostierungsprozess. Wie wir ihn anwenden, ist vielleicht eher im Privaten dann notwendig, da Sorge zu tragen. Und da empfehlen wir sicher, schon fertigen Kompost beizumischen, dass die Mikroorganismen gut arbeiten können und dann den Kompost sicher 2 Jahre reifen zu lassen. Oder so kannst du die Hygienisierung im Heimgarten quasi sicherstellen. Oder? Und was bei den Behörden eigentlich eine sehr hohe Hürde ist, sind eigentlich die Mikroverunreinigungen, also eben die Medikamentenrückstände. Und da treten wir eben ein neues Feld ein, weil das kommt ja nicht nur bei uns vor. Oder in der Tiermedizin wird ja also mehr Antibiotika eingesetzt beispielsweise als in der Humanmedizin. Und wir haben ja auch wissenschaftliche Versuche gemacht und gerade vor kurzem haben wir wieder einen Test gemacht und dann hat die Forschungsanstalt dann auch angerufen und gefragt, hey, wir haben da was gefunden. Das kommt eigentlich aus der Pferdemedizin. wird auch Pferdemist eingebracht in den Kompost. Und dann haben wir bei unserem Kompostierungspartner nachfragen müssen, ja, da ist auch Pferdemist drin. Und das ist ein bisschen das Problem, oder? Eigentlich wollen die am liebsten eine, man will das eigentlich regeln, oder? Dass, wie viel Mikroverunreinigung darf es drin haben? Aber wenn man das regelt, dann hat man eben dann viel größere Probleme sich gemacht, weil dann andere Materialien, die kompostiert werden, eben auch in die Gefahr laufen, nicht mehr kompostiert werden zu dürfen. Und das weißt du wahrscheinlich auch als Chemiker. Mir hat das die Chemikerin vom Wasserforschungsinstitut der EAWAG in Dübendorf gesagt. Sie hat gesagt, hey, heutzutage, wenn wir hinschauen, wir finden überall etwas, oder? Also es gibt überall Mikroverunreinigung, es gibt überall Mikroplastik. Und der Mikroplastik ist ja speziell jetzt auch in der Kompostierung ein Riesenthema. Da sind sie sehr stark drauf bedacht und das Problem haben wir Gott sei Dank nicht. Wir haben auch weitere Störstoffe, das ist schon klar. Bei uns findet man ab und zu mal eine Unterhose oder eine Wodkaflasche und auch Frauenhygieneprodukte oder so. Aber das ist alles nicht Mikro. Oder das in der Kompostierung, wenn man das dann auch aussiebt, kommt das alles wieder hervor. Aber der Mikroplastik, den wir jetzt im Abwasser haben, der kommt ja oft von Funktionsbekleidung und aus der Industrie oder von Peeling, Waschprodukten und so weiter, oder? Und das, ich sage jetzt mal, der Rohstoff, den wir behandeln, der ist erstens sehr rein und zweitens sage ich immer, der ist schon mal durch einen Filter gegangen, nämlich durch einen Menschen. Der kann ja gar nicht so giftig sein, der ist ja zumindest schon mal durch einen Menschen durchgegangen.
Und am Ende geht es da einfach auch um Grenzwerte. Also ich habe vorhin dieses Weißkohl-Versuchsfeld angesprochen und ich kann es jetzt kurz schätzen, ich habe die Zahl gerade nicht da, aber es war irgendwie, die Weißkohlköpfe wurden getestet und man hätte 230.000 Weißkohlköpfe essen müssen, um auf den Wert einer Epilepsie-Tablette zu kommen. Also es gibt gewisse Grenzwerte, die man quasi glaube ich, da fällen müsste. Aber die Grenzwerte muss man ja auch sehen im Klärwasser, das wir in die Flüsse einleiten, und zwar direkt in die Flüsse einleiten aus der Kläranlage. Die haben ja auch eine Medikamentenbelastung. Und was für eine Höhe die wirklich haben, das hängt wahrscheinlich auch von der Größe des Klärwerks drauf an, ab und wie viel das da eingeleitet wird. Aber das sind die Themen. Ich glaube, das ist auch das große Thema, warum die vierte Klärstufe jetzt kommen soll in Deutschland.
Ja, das hätte ich jetzt ohnehin nochmal angesprochen. Ne? Es gibt gewiss auch technische Möglichkeiten, Verunreinigungen zu beseitigen, zum Beispiel über die vierte Klärstufe. Ne? Allerdings haben wir ja mittlerweile auch chemische Möglichkeiten, eben ganz gezielt bestimmte hormonaktive Substanzen beispielsweise aus Klärwässern oder auch aus Feststoffen zu entfernen. Ne? Und wenn es im Worst Case, habe ich gesehen, ihr beschäftigt euch auch zum Beispiel mit Pyrolyse. Das wäre ja zum Beispiel sozusagen das Krasseste, ne? Nach einer Pyrolyse kann man wirklich davon ausgehen, wenn ich richtig informiert bin, dass zumindest alle organischen Schad- und Wirkstoffe aus dem Material tatsächlich entfernt sind. Schwermetalle nicht, ne? Aber da kommt es ja vielleicht auch nicht so drauf an bei menschlichen Fäkalien, aber das auf jeden Fall. Ja, Pyrolyse, setzt ihr das auch ein? Habt ihr da auch Kooperationspartner?
Also wir haben da schon auch Kooperationspartner, vor allem unser Partner in Darmstadt ist da stark. Wir haben auch schon einiges an Forschung damit gemacht, oder andersrum gesagt, wir haben geliefert, damit die Forschungsanstalten mit dem Material forschen konnten. Für mich ist die Pflanzenkohle natürlich etwas enorm Spannendes, was wirklich in der Landwirtschaft, glaube ich, sehr interessant sein kann als Schwammfunktion in der Erde und natürlich auch als CO2-Senke. Aber wenn man sich ganz genau anschaut, was wir haben, dann haben wir ja eigentlich sehr nährstoffreiches Material. Und wenn wir das pyrolysieren, dann verflüchtigen sich eben sehr viele Nährstoffe. Klar, Phosphor bleibt in der Kohle drin. Diesen Rohstoff können wir dann weiterverwenden, aber die Nährstoffe, die verflüchtigen sich eigentlich in der Hitze. Und deshalb ist für mich die Pyrolysierung nicht der Königsweg den wir gehen sollten.
Ja, du sagst es ganz richtig. Ich habe bei dem Pflanzenkohle-Experten einen der ersten Stunde auf jeden Fall studiert, Bruno Glaser, da auch eine ganze Menge gelernt. Und genau wie du sagst, Pflanzenkohle hat eine Schwammfunktion, ist ein wichtiges Trägermaterial. Man kann eben auch zur langfristigen Bindung von Kohlenstoff und anderen Nährstoffen im Boden genutzt werden. Und da ist es auch nochmal eine interessante Perspektive, dass aus Fäkaliensicht jetzt sozusagen, also die Pyrolyse ist nicht der Weg der Wahl. Ne? Pyrolyse, Pflanzenkohle, weiß ich beispielsweise, gibt es interessante Forschungsprojekte in Nordafrika beispielsweise, wo Rosen angebaut werden für den europäischen Markt und diese Rosenstöcke bleiben dann dort zurück. Ne? Das ist also totes Pflanzenmaterial, was dann zur Pyrolyse taugen könnte und dann zur Bodenverbesserung eingesetzt werden könnte. Ne? Ja, das nur mal am Rande. Wir haben jetzt eine ganze Menge über Fäkalien gesprochen, wir haben eine ganze Menge über Kompotol gesprochen und ich hoffe natürlich den Hörerinnen und Hörern dieses Thema Fäkalien, Fäkalienaufbereitung, Nutzung von Fäkalien ein bisschen schmackhaft gemacht. Ihr habt jetzt die Zirkulierbar und natürlich haben wir auch eure eigene Website mal angesprochen. Das sind also zwei wichtige Akteure in diesem Feld. Wo kann man sich denn aber noch informieren? Gibt es noch andere Akteure in diesem spannenden Arbeitsfeld, was ihr beackert, die sich eben auch für die nachhaltige Nutzung von Fäkalien einsetzen? Was habt ihr da noch so für Kooperationspartner vielleicht?
Also es gibt grundsätzlich die drei großen Verbände hier in Europa. Das ist eben der Netzan in Deutschland, der Walu in der Schweiz und der RAÖ in Frankreich. Wir hatten jetzt auch erst Ende letzten Jahres in Zürich bei der EAWAG in Dübendorf bei Zürich das erste internationale Netzwerktreffen und versuchen jetzt einfach, dass wir diese drei Netzwerke verbinden, weil wir einfach, glaube ich, da versuchen, die Kompetenz zu bündeln. Informatives würde ich jetzt sagen, also in Deutschland ist es der Netzern, die Seite Zirkulierbar und die Nährstoffwende, nährstoffwende.org, da kann man sich mal grob abholen. Es gibt aber auch so Projekte aus dem Netzern wie das You Don't Know Shit. Da wird einfach dieser ganze Kreislauf des Zirkulären ein bisschen aufgezeigt, warum denn ein lineares System vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist. Also das wird eigentlich auch sehr einfach aufgezeigt. Da kann sich jeder, glaube ich, mal ganz easy durchklicken. Und ja, da, glaube ich, findet man dann vom einen zum anderen ganz gut weiter.
Oh ja, ich bin über das Thema auch auf Instagram beispielsweise gestolpert und will da an der Stelle auch nochmal auf Instagram die Seite Sustainable Shit empfehlen. Das ist eine junge Frau, die in Portugal lebt, in einem Minivan und sich dort eben an der Algarve stark macht für nachhaltige Toilettenlösungen, beziehungsweise auch dafür, dass die Leute nicht überall ihr Toilettenpapier liegen lassen. Also das ist, ich finde das ziemlich abgefahren, dass das Thema nun mal auch in den neuen Medien so beackert wird. Das zeigt, dass die Leute das interessiert, dass ihr auch gewissermaßen am Zahn der Zeit arbeitet. Aber wo wollt ihr eigentlich mit Kompotol noch hin? Also was ist die Perspektive von Kompotol? Ihr macht jetzt schon eine Menge. Wo seht ihr euch in ein paar Jahren?
Also ich will da vielleicht noch anhängen. Es gibt ja gerade einen Kinofilm, der läuft, der Holy Shit.
Ja.
Den sollten wir hier unbedingt auch erwähnen. Das ist nämlich wirklich sehr spannend, was da gesprochen wird. Eben zeigt viel der Problematik auf und auch viele Lösungen. Das ist sehr spannend. Und du fragst ein bisschen nach den Zielen von Kompotol und ich glaube, wir haben unsere Vision und die sagt, wir wollen eine bessere Erde machen. Und das ist natürlich jetzt, ich sage jetzt mal zweigleisig, sage ich das, weil das hat einerseits eben mit dem Werdegang zu tun aus der Entwicklungshilfe. Ich bin da eben im Ausland tätig gewesen und wir haben da Komposttoiletten gebaut und man kommt dann zurück in die Schweiz und sitzt dann in den schönen Gebäuden und macht ins Wasser und sagt aber den anderen, sie sollen es nicht tun. Und das geht eigentlich nicht, oder? Das ist auch einer der Gründe, warum wir das tun. Wir wollen auch vorleben, oder? Die ganze Welt richtet sich nach einem gewissen Standard und der Standard muss eben so sein, dass auch die ganze Welt das tun kann. Und das hat für mich eine wichtige Vorzeigewirkung, hier in der westlichen Welt. Und das Zweite ist natürlich tatsächlich, dass wir einen Beitrag leisten wollen zum Humusaufbau, weil was jetzt passiert, vor allem in der normalen Landwirtschaft, ist ja, dass wir einen Humusabbau haben durch die, wie soll ich sagen, strenge Nutzung der Böden. Und der Boden ist nun mal die Lebensgrundlage von unserer Nahrung, von uns als Mensch. Und wir müssen schauen, dass das im Gleichgewicht bleibt. Also ist es wichtig, dass es Initiativen gibt, die wieder den Bodenaufbau fördern. Und für mich ist eigentlich so, ich sage jetzt mal, es ist eigentlich schon klar für mich, dass die, was wir tun, wird Standard werden und alle Plastik-Chemie-Toiletten werden irgendwann umstellen müssen, dass wir die Nährstoffe zurückgewinnen können. Das ist für mich eigentlich schon Fakt. Die Frage ist, geht es 5 Jahre, geht es 10 Jahre, geht es 20 Jahre? Aber wir müssen die Rohstoffe im Kreislauf behalten. Das ist völlig logisch und wird die Zukunft sein. Und was Kompotoi da für eine Rolle spielt, das werden wir dann sehen. Das ist, glaube ich, nicht relevant. Relevant ist, dass wir das tun, was wir tun müssen.
Das ist ein fantastisches Schlusswort, wie ich finde. Und genauso nehme ich euch auch wirklich wahr. Ich danke euch, dass ihr das hier sozusagen den Hörerinnen und Hörern auch mal erläutert habt, was ihr macht, was die theoretischen und praktischen Hintergründe dessen sind, was ihr macht und welche Vision ihr letztlich auch habt. Und ich bin auch überzeugt, das ist auch der Grund, warum wir euch eingeladen haben, ihr seid ein innovatives Unternehmen, ihr seid sicherlich Vorreiter. Auch mit. Ihr reitet sozusagen auf der ersten Welle. Und ich habe auch den Eindruck, dass es eben viele Dinge gibt, die ihr gern tun wollen würdet, wo euch aber derzeit eben aus rechtlichen Gründen beispielsweise noch die Hände gebunden sind. Wir werden das auf jeden Fall hier im Podcast weiter im Auge behalten. Wir werden auch euer Wirken weiter begleiten und ich möchte euch aber von meiner Perspektive aus erst einfach mal ein Lob aussprechen, weil ihr eben nicht nur produziert, vermietet und verkauft, sondern eben auch die großartige Bildungsarbeit macht. Dafür bin ich euch dankbar und ich finde, dafür kann euch die Gesellschaft auch sehr, sehr dankbar sein. Vielen Dank, dass ihr hier im Podcast bei mir zu Gast wart.
Danke dir.
Danke für die Einladung, Christoph.
Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf sollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.